Ey, wenn du die Jingles machst, kannst du die so ein bisschen machen wie so die alten Primo-Sachen oder so Rissa-Geschichten, weißt du, mit so schleifenden Bandgeräuschen und so Vinylknistern. Man weiß, ich dann schon auch so geil Fan werden, wenn so moderne Drip-Sounds drüber gemacht werden. Und eigentlich auch so 808-Wing-Schleifer-Sounds, weißt du, so richtig verzerrte, so dass halt richtig knallt.
Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger.
Ey, wir sind mittendrin, aber schon die ganze Zeit sind wir mittendrin, weil morgen ist ja 1. Mai und das muss natürlich auch zelebriert werden. Der internationale Kampftag der Arbeiterinnenschaft. Ach, Himmel. Und das ist eigentlich nur Stress. Eigentlich lief alles bis jetzt lief alles gut. Ey, wir haben super Künstlerinnen und Künstler irgendwie angekarrt. Jetzt hat Kamel Zoom hat leider abgesagt, der an dieser Stelle alles Gute und gute Besserung für ihren Sohn. Der hat anscheinend einen Unfall gehabt. Deshalb hat sie abgesagt. Aber war denn Genossinnen und Genossen dann auch recht? Weil die haben ja mehrere Kampfbeiträge und hatten das. Also ich bin ja immer ein Verfechter für Kulturprogramm auf solchen Demos. Ach, egal. Das interessiert euch alles nicht. Herzlich willkommen, Jael. Schön, dass du da bist. Und eigentlich mache ich viel lieber Radiosendungen als irgendwelche Demos.
Erzähl doch mal, was meinst du mit Kulturprogramm? So reden und
also pass auf, ich bin für, ich bin einfach immer für tolle Musikerinnen und Musiker auf so Demos, ja? Nicht so viele programmatische Reden. Also ich mag ja reden, aber die sind ja manchmal auch sehr,
auf den Punkt, ja,
sehr hölzern und sehr schwammig und sehr im Allgemeinen. Ja? Mhm. Ich bin ja eher so ganz konkret, wir gehen zu Deutsche Wohnen und Co. und enteignen die. Und die Gruppe, mit der ich das aber jetzt so machen darf, die sind doch eher so 50er Jahre, oldschool.
Das heißt viel reden.
Viel reden. Viele Parolen. Ja, aber wenn so viele Leute auftreten, dann haben wir ja gar keine Zeit zum Parolenrufen. doch, das vertraut mir. Ey, das geht organisch ineinander über. Ich habe so richtig agitatorische Acts und es wird voll geil und so weiter und so fort. Jetzt hat sich eh alles entspannt. Das Allerbeste an diesen Geschichten vom 1. Mai ist ja irgendwie so, okay, wer macht den Aufbau? Und für den Aufbau kriegst du dann noch so einigermaßen, 10 Uhr morgens Aufbau, boah, ganz schön früh. Aber da kriegst du noch so ein paar Leute ran. Aber passiert mit dem Abbau?
Da wollen alle schon drunk sein und irgendwo rumflöbeln.
Aber wird das nicht jetzt sowieso irgendwie nicht so lange gehen wegen Sperrstunden und so?
Ja gut, aber um 9 und dann muss ja trotzdem irgendwie, dann muss die Anlage wieder weg, dann muss der Generator wieder weggebracht werden. Also da ist auf jeden Fall, da hängen noch 2-3 Stunden Arbeit dran. Und wen kriegst du da noch?
Aber es du gibt hast doch Zeit, oder Steiger? Du hast doch morgen Abend Zeit.
Genau, ich habe ja Zeit. Ich habe ja Zeit, oder? Im Zweifelsfall, wer hat Zeit? Ich habe Zeit. Wenn ich eins wirklich zu viel habe, dann Zeit. Ich möchte auch wieder mal dieses Gefühl haben, wie damals nach dem Splash, als ich dann die Kabel zurückgebracht habe, also die gesamte Anlage zurückgebracht habe und ich stand dann da mit so einem Lappen und habe dann diese Kabel, die durch diese Splash-Schlamm-Party gezogen wurden, dann habe ich sie so hunderte Meter Kabel sauber gerieben und dann dachte ich, warum mache ich das eigentlich? Und das ist dann so leicht meditativ und dann dachte ich mir, weil ich es kann.
Wie siehst du das Konfrontationspotenzial morgen mit der Polizei?
Ich muss echt sagen, die Demo wird ja dieses Jahr federführend von Migrantifa ausgeführt und die verfolgen tatsächlich ein sehr, sehr viel offeneres und sehr viel populäreres Konzept als die Gruppen, die das in den letzten Jahren da so maßgeblich mitgestaltet haben. Das heißt also, sie wollen einfach auch viel mehr Leute einladen und viel einladender wirken. Und insofern hoffe ich, dass das relativ friedlich verläuft. Das kommt dann tatsächlich wirklich ein bisschen auf die Polizeitaktik an. Also ob die jetzt irgendwie so wirklich dann jeden Corona-Verstoß ahnden wollen, das wird natürlich schwierig bei solchen Demos.
Habt ihr dieses Video gesehen, was diese Woche rumging von so Querdenker-Versammlungen, wo da waren vielleicht nur so 20, 30 Leute, da wollten dann so 3 Polizisten dazwischen gehen und waren so, ey, das ist eine Versammlung und so und ihr habt dafür keinen Antrag gestellt. Und dann sind die aber so, ne, weil da auch irgendwie dann alle deutsch waren, hat die Polizei auch nicht gleich zugeschlagen. Und dann haben die sie so eingekesselt, die Polizisten. Und auf einmal hatten die so die Walkie-Talkies von den Polizisten in der Hand, haben die so über den Zaun geworfen und so. Und dann waren die Polizisten irgendwann so weit, weil da auch so lauter richtig Hemmungslose um sie rumstanden, die dann so, ja nee, was soll denn das, lass ihn bitte, der hat doch gar nichts gemacht und so, dass die gesagt haben, ey komm, weißt du was, Rückzug, Leute, und so, macht mal, komm, wir gehen mal lieber und so, lass die mal hier machen. Mhm. Da ich mir, ey, also ich glaube, da ist eine Menge so aufgestaute, nicht rausgelassene Wut, die morgen so, zack, mhm, oder? Das kann
ich mir auch verstehen. Ja, ich muss aber sagen, dadurch, dass es morgen ein anderes Publikum ist von der Demo, wird die Polizei auch wieder anders gegen diese Art von Publikum vor, also hier mit Deutschland fahren.
Ich denke, die werden ganz normal erst.
Ach so, du meinst, die Polizei hat viel aufgestaut. Ja, natürlich. Auf die anderen Nachrichten. Die lassen sie jetzt wieder an uns aus.
Ja, natürlich.
Möglich.
Hoffen wir es nicht.
Nur weil wir die Oma nicht schlagen durften, aber ihr macht das nicht.
Ja, das war auf jeden Fall weird anzusehen, weil das Gefühl so Mittelstandsmuttis waren, die dann so, nee, lassen Sie das doch mal. Und dann zerren die so an so einen Polizisten rum und der hatte die ganze Zeit auch so Hand an der Waffe, aber macht natürlich nichts. Der dachte dann, wenn ich mache jetzt meine Hand hier hin und dann schrecken alle zurück oder so. Das hat die gar nicht gejuckt. Die sind einfach so an den rumgeschüttelt wie an so einem...
Weißt du, ich habe ja jetzt viele Leute in der Timeline, die dann immer sagen so, ey, ja, aber da macht ihr das nicht, da macht ihr das nicht. Ich möchte nicht an der Seite stehen und sagen, ja, ich bin für mehr Polizeigewalt, jetzt schlag die auch mal zusammen. So möchte ich ja gar nicht sein. Aber ich sehe das natürlich, dass da schon wirklich mit unterschiedlichem Maß gemessen wird. Und natürlich wird so eine Migrantifa-Demo wahrscheinlich anders angegriffen werden von der Polizei. Genauso wie die Syndikaträumung ganz anders aufgelöst wurde als irgendwelche Querdenker-Demos.
Na klar.
Und dass sie da richtig reinrockern. Und das verstehe ich nicht bei den Polizistinnen und Polizisten, das verstehe ich tatsächlich nicht. Also gerade auch diese Enteignungsgeschichten und so weiter und so fort. Ja, die wissen nämlich ganz genau, dass sie da draußen in Brandenburg hocken und hier nur ihre Dienstleistertätigkeiten in der Innenstadt machen und ihren Kopf hinhalten für die Reichen. Ich peile das nicht, warum die das nicht verstehen, dass das nämlich auch für sie ist.
Ich glaube, die mögen die Uniform.
Und die mögen einfach ihren Kopf hinhalten für die Reichen, die
na klar, Steiger, ich glaube, die haben einfach alle gar keinen Plan. Und auch, also wer geht denn zur Polizei? Was sind das denn für Leute?
Ich glaube, ganz ernsthaft...
Leute, die keinen Bock auf Lehramt haben.
Nein, genau. Nee, ich glaube, dass der Grad relativ schmal ist, ob du Gangster bist, Security-Mann oder Polizist. Das ist relativ schmal. Also ganz ernsthaft, hier nicht. Aus dem Hinterhof. Mhm. Relativ gute Geschichte. Also, ja, was hast du vor nach der Schule? Ja, vielleicht gehe ich zur Polizei. Mhm. Ja, ein paar Wochen später waren die Bullen dann da, weil... Der Kollege, der geht jetzt nicht mehr zur Polizei, sagen wir es mal so. Aber, weißt du, die Auswahl, seine ganzen Kumpels, die da auch mit drin hingen, in diesen ganzen Geschäften, alle im Security-Geschäft tätig, die Spanne zwischen, also oder die Weggabelung zwischen Security oder Gangster, das ist eine bestimmte Mentalität, weißt du, auch eine bestimmte Mentalität von Männlichkeit, die man da so hat. Und dann entscheidet man sich, ja, entweder hier auf der Straße mache ich so quasi Schutzgeld oder Rockerclub oder Bullen. Und irgendwie so von der Mentalität her ist so ein Rockerclub auch nicht großartig anders als...
Du meinst die Hierarchie und diese ganzen Dinge?
Voll Bruderschaft.
Ja. Bruder. Weißt
du, auch so wie sich...
Zusammen gehen wir da jetzt rein und dann kann schon nichts passieren, wenn wir alle Schulter an Schulter uns in der Folge...
Das meine ich. Und da sind ähnliche Typen und natürlich auch Leute, die ansonsten wenig Perspektive haben. Weil ich sag dir eins, die Reichen werden ihre Sicherheitskräfte bis zum Ende bezahlen. Und wenn es das Letzte ist, was sie bezahlen. Mhm. Wenn du keine Arbeit mehr kriegst, Reiche beschützen kannst du immer noch. Und wen holen sich die Leute? Natürlich die Leute, die sie am meisten bedrohen. Mhm. Ist doch klar. Das ist doch dieses Mafia-Prinzip irgendwie so. Wen kaufe ich als Schutzgelderpresser? Na, die Leute, die mir den Laden zerlegen können. Dann bezahle ich die halt.
Ja, recht. Geiles Endzeit-Szenario auf einmal, aber ja, warum nicht? Ey, übrigens, falls ich schon spoilern darf, ich habe ein Zitate-Raten zugeschickt bekommen. Ich finde es das lustigste Zitate-Raten, was wir bisher hatten.
Ich hab auch mega Zitate-Raten zugeschickt bekommen.
Wirklich?
Ja, und zwar, ich habe auch nur 3 Lines zugeschickt bekommen mit Farid Bang Boys. Auch sehr, sehr gut, wirklich.
Dazu kommen wir später. Ja, okay. Wir sind aber, es ist heute eh alles anders als sonst, denn alles es ist 1. Anders. Mai. Ist 1. Mai bei euch ein Ding eigentlich?
Nicht wirklich.
In der Nähe von Mannheim,
In Weiterstadt, Mutterstadt.
In Mutterstadt. Ich komme eigentlich aus Ludwigshafen. Also da bin ich geboren worden, glaube ich, nicht. Ja, genau, aus Lu. Und da würde ich sagen, ist der 1. Mai, spielt jetzt nicht wirklich eine Rolle.
Dabei war das die Arbeiterstadt im Rhein-Main-Gebiet, ja? Ludwigshafen.
Ja, war. Ja, also mittlerweile ist, ich glaube, wir haben tatsächlich vor 2-3 Jahren den Preis der hässlichsten Stadt in Deutschland gewonnen.
Wirklich?
Ja, also es ist wirklich mittlerweile, also no disrespect, aber es ist sehr viel Industrie. Wir haben halt die BASF, diesen großen Chemiebetrieb, und da arbeiten halt alle so. Oder arbeiten halt nicht, so gefühlt ungefähr.
Ist es heute noch so? Also so quasi,
voll
viel, also so wie in der Gegend, wo ich herkomme, da hat man dann einmal in seinem Leben auch bei Mercedes-Benz gearbeitet.
Also bei uns ist es so wie die Polizei, würde ich sagen. Also so voll viele Jungs gehen dann halt so, ja, was mache ich, Ding, oder BASF, weißt du? Weil irgendwer kennt immer irgendwen bei der BASF, und dann kann man da seinen Chemiepraktikanten machen und was weiß ich, ne? Also das ist bei uns so die
Lösung. Ja, aber Chemiebetriebe, das ist auch wirklich das Krasseste. Ich habe tatsächlich auch mal bei Sika Chemie gearbeitet, wie viel Tonnen von Giftstoffen da verschüttet werden, weil irgendein Typ mit seinem Gabelstapler eine Palette umfährt.
Und es ist halt ein riesiges, wie eine Stadt, die BASF.
Also ja, ich habe da mal gedreht tatsächlich.
Wirklich? Bussystem eigenem und so. Und das ist crazy.
Aber das ist bei Daimler auch, als ich damals da gearbeitet habe, habe ich dann irgendwann mal so einen Plan gesehen vom Neckartal. Und das war mir überhaupt nicht bewusst, aber die sind da eine ganze Stadt.
Ja, das ist wirklich krass. Und die Siedlungen außenrum, die Dörfer, zum Beispiel Mutterstadt oder Limmerhof und so weiter, die Siedlungen außenrum sind eigentlich auch so entstanden, oder ein großer Teil von diesen Dörfern sind halt diese BASF-Bauten. Und die sehen alle gleich aus, diese Häuser. Haben die alle so zu roten Backsteinen.
So Arbeitersiedlungen.
Einfach hingeklatscht für die Arbeit immer.
Ja.
Das ist ja wie in England dann eigentlich fast so.
Ja, es ist nicht so spannend da unten.
Aber das ist ja eigentlich wirklich so Suburbia.
Ja.
Eigentlich so, wo man auch richtig so einen schönen Suburbia-Blues
entwickeln kann. Ja, also ich bin jetzt nicht so als klassisches Dorfkind aufgewachsen. Ja. So. Ich bin schon in Ludwigshafen aufgewachsen, habe da mit den Assis auf dem Roller Krach gemacht und so. Aber wir haben halt da ein bisschen dann außerhalb gewohnt. Ich weiß noch, als ich zur Grundschule gegangen bin, haben meine Eltern dann, glaube ich, entschlossen, nach Mutterstadt zu ziehen, weil es war halt, wir hatten Nazis überall, so, die haben sich aufs Auto gesetzt und Sachen angesteckt und die ganze Zeit nur Stress gemacht. Und ich glaube, meine Pflegeeltern, die sind beide weiß halt, und die haben dann, glaube ich, gedacht, es ist besser, wenn wir woanders hingehen, ne? Und dann sind wir halt ins Dorf gezogen, so, um es ein bisschen ruhiger zu haben. Genau.
Und war das dann auch ruhiger?
Also ja, ich war die einzige Schwarze dort im Dorf, also es war sehr, sehr ruhig. Ja, okay. Ja, also da war es dann, es gab ja ein paar migrantische Familien, aber sonst war ich da so ziemlich irgendwie monokulturell, bin ich da aufgewachsen.
Ja, ja, das steht auch in deiner Biografie drin, und dass dir das auch so ein bisschen gefehlt hat,
mega.
Da so schwarze Vorbilder zu haben.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, so bin ich überhaupt in die ganze Kunst-, Musik-, Schauspiel-Sache gerutscht, weil ich da halt immer irgendwie Vorbilder gesehen habe im Fernsehen. Kennt ihr noch Wissen macht A? Die Moderatorin.
Oh, Sherry Reeves.
Oder ich hatte dann so ein paar Vorbilder, ne? So eigentlich jetzt im Rückblick total abstrus natürlich so. Aber weil ich halt einfach niemanden in meinem Umfeld hatte, so, war das immer was mir gefehlt hat natürlich.
Ich meine, das ist ja eigentlich auch ein schmerzhaftes Thema, aber wie sind deine Eltern damit umgegangen? Mit der Situation, haben die das gecheckt?
Ich habe das Gefühl, jetzt im Nachhinein rede ich viel mit meiner Mom darüber. Mhm. So. Und ihr fällt bis heute ein paar Sachen, fallen ihr nicht auf. Ne? Und ich habe auch vieles einfach nur für mich behalten, weil da natürlich auch voll viel Scham dabei war. Ne? Ich wurde jeden Tag in der Grundschule irgendwie rassistisch beleidigt und war da schon fertig und habe geheult. Und dann wollte ich nicht noch nach Hause kommen und sagen, oh Mama, alle in der Schule dissen mich. So. Ich wollte, dass sie denken, alles cool und so. Ne? Und auch immer von meinen Freunden. Ich habe das eigentlich immer sehr für mich behalten. Und dann so im Jugendalter ist natürlich ein bisschen eskaliert mit den Gefühlen und so weiter. Und dann war mir schon ziemlich klar, dass ich da nicht bleiben kann für immer.
Hat sich das verbessert in Berlin?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich hatte direkt hier einen Anschluss zur Black Community über die Musik natürlich. Partys, und es war jetzt auch nicht so, oh, ich muss jetzt schwarze Freunde finden. Es ist halt in Berlin ist halt einfach, ist die Black Community einfach mehr vertreten. Also, ja, und dann kommt das so automatisch, ne? Und ja, das gibt mir schon viel und hat mir viel in meiner Identitätssuche so geholfen. Auf jeden Fall.
Was würdest du Leuten mitgeben, die jetzt mit dem Gedanken spielen, ein Baby zu adoptieren?
Mhm.
Weil das gibt's ja immer noch.
Schwierig.
Also auch wenn diese Diskussion, glaube ich, mittlerweile auch so so angekommen ist bei den Leuten, aber...
Ich habe das Gefühl, diese Diskussion ist noch gar nicht angekommen bei den Leuten. Also da wird gar nicht drüber geredet. Immer wenn ich da... Also ich kriege oft noch die gleichen Dinge zu hören, wenn ich über eine meine Pflegefamilie rede, wie als ich ein Kind war. Ne? Also es ist immer noch dieses, ja, aber es sind ja nicht die echten Eltern und wie ist das dann? Hat man dann so eine echte Beziehung und bla bla bla. Also es ist schon ein sehr komplexes Thema, Kinder zu adoptieren oder in Pflege zu nehmen. Ich war ja da nur in Pflege. Ich würde sagen, informiert euch so, als ob ihr selbst betroffen wärt. Und schaut, dass ihr euren Kindern Vorbildern geben könnt, dass ihr in eine Gruppe schickt. Es gibt immer irgendwo Gruppen, wo die paar migrantischen Kinder im Dorf irgendwelche Aktivitäten zusammen machen und sowas. Und es hört sich irgendwie so... Ja, also so doof an, aber ich glaube, das ist wirklich wichtig für ein kleines Kind einfach zu wissen, okay, ich sehe zwar anders aus, ist auch kein Problem, aber wenn es mir mal scheiße geht und dann muss ich das nicht einer weißen Person erklären, die es vielleicht verstehen will, aber es im Detail niemals verstehen wird, da jemanden zu haben, der halt irgendwie die gleichen Erfahrungen teilt, ist halt schon wichtig für ein Kind, glaube ich.
Wenn du sagst, du wolltest früher dann nicht drüber reden, wenn was in der Schule passiert ist, wie würdest du das bei deinen eigenen Kindern machen? Hast du
darüber nachgedacht? Ich habe darüber schon nachgedacht. Ich glaube, ich würde es, also mir als Kind wurde halt nie gesagt, was Rassismus ist. Und ich glaube, das war ein großes Problem. Also ich glaube, das war natürlich einerseits super lieb gemeint, mich in irgendwie so einer Welt, wo es das nicht gibt, wo ich darüber nicht nachdenken musste. Aber dadurch, dass ich in der Schule hatte und jedes Mal, wenn ich nicht bei meinen Eltern oder bei meiner Familie war, war es ja sowieso präsent. Ne? Und ich würde das denen einfach sagen, ey, Kids, ihr werdet mit Sachen konfrontiert sein. Ich würde ihnen auch die Wörter nennen. Und natürlich mit dem jungen Alter kann man jetzt nicht mit der Geschichte anfangen und warum das Leute machen und so. Warum verstehen Kinder dann sowieso irgendwann? Also wenn man in der Klasse sitzt, dann versteht man schon irgendwann, warum Leute das machen. Aber einfach, dass man nicht einfach... rausläuft und denkt so, ja, ich bin ganz normal und bla 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 und ich liebe hier eine Gesellschaft und dann, boom, kommen die ganzen Sachen angeflogen, die ganzen Schimpfwörter und du bist so, hä, warum?
Und dachst du dann so, das ist so, okay, was ist das Problem? Mache ich irgendwas falsch vielleicht oder hast du so...
Ich habe ehrlich gesagt schon immer die anderen dann gehasst. Ich dachte mir schon immer, was seid ihr für Spastis? Entschuldigung, aber klar hat mich das traurig gemacht und so weiter, aber als ich noch jünger war, auch oft Konfrontationen mit Jungs gehabt, auch in der Schule, wo ich einfach eine gegeben habe und so. Und habe mich da irgendwie so immer durchgesetzt.
In deiner Bio stand auch, du hast in einer Band gespielt. Was hast du da gemacht? Hast du gesungen oder war das...
Ja, ich bin ich nach Mannheim gezogen. Also ich habe dann mein Abitur gemacht in Ludwigshafen, bin nach Mannheim gezogen. Und Mannheim ist auch schon bunter, auf jeden Fall. Und da habe ich dann auch schon meinen ersten so schwarzen Freundeskreis kennengelernt. Und mit denen habe ich dann so, die hatten so eine Blues-Coverband, whatever. Und wir hatten so einen Proberaum irgendwo. Es war irgendwie so eine Band, ich glaube, unser Name war Flowetry. Something like that. It's hella cheesy auf jeden Fall. Aber alles sehr krasse Musiker. Super krasse Sänger. Also mit so einem krassen Sänger habe ich auch seitdem nicht mehr zusammengearbeitet. Der hat mir viel beigebracht. Und Gitarristen, super krasser Bassist. Und dann haben wir da einfach immer nur Spaß. Also wir hatten da ein paar kleine Gigs, aber wir haben da von Bar zu Bar gespielt oder einfach nur gejammt. So.
Und dann bist du irgendwann nach Berlin gegangen. Wann war das?
Ja, vor so 3 Jahren. Was haben wir? 2021? Ich glaube 2017 oder so bin ich gekommen.
Ja, krass.
Ey, ich bin so schlecht mit so Jahren und ich bin immer so impressed, wenn Leute sagen, September 2020 bin ich hier gekommen und dann habe ich meine Ausbildung gemacht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wann ich mein Abitur gemacht habe.
Aber du warst nicht auf der Popakademie.
Nee, ich war nicht auf der Popakademie.
In Mornem.
Aber ich habe noch mein Abitur geschafft, tatsächlich.
Musstest du es irgendwo vorzeigen seitdem?
Naja, ich habe ja dann so Alibi, ich habe studiert an der SAE, weil ich hatte dann so... Pflegefamilie war, habe ich jetzt schon erzählt, und ich hatte so von der Lebensversicherung hatte ich noch Kohle, was auch immer. Und dann musste ich halt irgendwas machen. Meine Großeltern haben gestresst und so. Ich so, ja, geil, ich hole mir ein Studio davon. Die so, nee, du holst dir kein Studio davon. Und ich wollte halt in die Musik investieren und so, ne? Und die so, nee, Studium. Also, okay. Dann habe ich mich da bei der SAE, kennst du noch, da in Kreuzberg. Braucht man eigentlich auch fast kein Abitur, aber ich habe es mitgenommen und wurde, welch Wunder, aufgenommen und habe dann da sogar irgendwie meine 2-3 Jahre gemacht und mein Bachelor war sogar besser als mein Abitur.
Krass. Ja. Aber du hast wirklich durchgezogen. Das ist voll witzig, dass, dass eigentlich so, ich meine, woher sollen Großeltern wissen, wie die Musikindustrie funktioniert? Aber das ist eigentlich so, das ist so.
Also meine Großeltern sind krasse Kritiker. Meine Großeltern haben mir letztens geschrieben, dass ich doch jetzt einfach mal andere Musik machen soll, weil man kann ja nicht immer das Gleiche machen. Und es scheint ja nicht so zu laufen, also soll ich noch mal eine andere Genre ausprobieren.
Also, was haben Sie dir vorgeschlagen?
Kein Genre, es kam kein Vorschlag. Es kam nur, mach was anderes.
Geil.
Aber meine, die sind auch eiskalt auf jeden Fall.
Okay, krass.
Obwohl ich finde, eine Single rauszubringen, die Sex heißt.
Ja, und es war vor allen Dingen also noch mit Marian den Song, weißt du? Und dann dachte ich so, ja, kann ich den erzählen? Marian hat die gar nicht gejuckt.
Oma, der läuft echt viel besser als die anderen.
Ja, also ja, so, ja, und kannst du deine Miete bezahlen?
Ja, als Industriekletterer kann man das.
Ja?
Das ist so. Ja, weißt du.
Ja, ja, stimmt.
Geht okay, dann lass uns mal Sex spielen jetzt auch. Packen wir den auf die Playlist, oder?
Yes,
yes, würde ich sagen.
Let's go.
Let's go, und dann sind wir gleich zurück mit den Themen der Woche. Oh mein Gott.
Die Themen der Woche.
Steiger, hast du wahrscheinlich nicht mitbekommen, aber eine 18-jährige Schülerin aus Warschau hat so einen Online-Shop gestartet als so getarnten Kosmetik-Shop, der aber eigentlich so Opfer häuslicher Gewalt, Therapie und auch so Hilfsmöglichkeiten an die Hand gibt.
Ach,
wo dann so der Kundenservice oder der Customer-Service, bei dem man sich dann so beraten lassen kann, es sind dann eigentlich so Psychologen, die dich über häusliche Gewalt aufklären. Und das, die hat da jetzt irgendeinen Preis für bekommen, aber ich fand es total krass, dass eine 18-Jährige das initiiert.
Und
das
krass. So. Warum? Weil die das dann so quasi heimlich bei der Schminkhotline anrufen können?
Genau, weil keiner was sagt, wenn du irgendwie, nee, das ist so Online-Chats, also das ist ja
auch okay.
Genau, dass du halt da sitzen kannst, ich hole mir nur Make-up, damit man die blauen Flecken nicht sieht und so, und dann in dem Chat da, aber mit Psychologen, die ganz hin und her schreiben. Ja, ich meine, ne, traurig genug, dass es das geben muss und so, aber dass es das gibt, umso krasser, und dass das eine 18-jährige Schülerin gestartet hat, finde ich komplett
krass,
hat mich schockiert. Auch eine eklige Sache, aber den Screenshot muss ich raussuchen. Das ist, das habe ich heute erst gesehen. 160 Millionen Mal oder so in 2020 gegoogelt wurde, wie schlage ich meine Frau, ohne dass man es sieht. Also so, wo kann ich meine Frau schlagen, dass es keiner sieht.
Ja, ich glaube, das ganze Thema ist mit Corona noch viel mehr hat viel mehr Zuwachs gefunden, ne?
Naja, es gibt halt auch mehr Stressfaktoren.
Du bist halt die ganze Zeit zu Hause.
Weil es gibt ja einfach auch Leute, die wirklich in sehr beengten Wohnverhältnissen leben. Und wenn deine Kinder da, also wenn du, was weiß ich, 2, 3 Kinder hast und die sitzen die ganze Zeit bei einem zu Hause, was ja übrigens auch nicht besonders gesundheitsfördernd ist, dann ist, glaube ich, das Stressniveau auch sehr, sehr viel höher. Also die Leute, die so in den Jugendhäusern arbeiten, die und in unregelmäßigen Abständen halt die Jugendlichen zu Gesicht bekommen, die erzählen auch also richtige Horrorstories.
Echt, ja.
Ja, und also was ich daran tatsächlich ein bisschen ärgerlich finde, ist, dass es immer so als Lippenbekenntnis rüberkommt und immer gesagt wird, ja, da müssen wir was tun, und diese Opfer der häuslichen Gewalt sind angestiegen. Und ich meine, auch ganz viele Kinder haben ja jetzt auch Panikattacken und machen sich viel mehr Sorgen um die Zukunft, und Jugendlichen geht's schlecht und versinken in Depressionen. Aber ehrlich gesagt, so richtig sehe ich nicht, dass da wirklich was passiert. Also ich sehe es immer nur an unseren Kindern, und die ja auch im jugendlichen Alter zur Schule gehen, da habe ich schon immer den Eindruck, naja gut, also hervorragend, dass wir über Scanner, Drucker, Computerarbeitsplätze genug Platz auch verfügen. Mhm. Ey, wie ist das bei Leuten, die halt maximal ein Tablet und ein Handy haben? Also ich meine, das ist ja auch keine Grundvoraussetzung, dass man diese ganzen Geräte zur Verfügung hat und die auch noch bedienen kann und so weiter und so fort. Ja? Und dann gibt es halt Leute, die seit über einem Jahr nicht mehr beschult werden, mehr oder weniger.
Ich habe bei meinem kleinen Bruder auch so lustige Homeschooling, oder nicht Homeschooling, so Klassenkonferenzen mitbekommen, wo die dann so die Lehrerin irgendwie nach einer halben Stunde meinte, ja, es gibt es ja auch so Studien, länger als eine halbe Stunde kann man sich gar nicht am Stück konzentrieren und so, ihr habt alles mitgeschrieben, oder? Okay, gut, dann hören wir uns morgen wieder. Mhm. Ich war so, Alter, sowas hätte ich in der Schule gebraucht, dass jemand nach einer halben Stunde sagt, ja gut, ihr könnt euch eh nicht mehr konzentrieren, geht mal nach Hause. Mhm. Aber das halt jeden Tag ist komplett...
Nee, gut, aber Schule und dieses soziale Miteinander und irgendwie so morgens aufstehen und eine Struktur im Tag zu haben, das ist ja auch für manche wirklich sehr, sehr sinnvoll. Mhm. Und wir sehen es ja, ich sehe es ja bei meinen eigenen Kindern, wie schwer das denen halt teilweise fällt, dann irgendwie in die Gänge zu kommen.
Mhm. Ja, und ich denke auch, das ganze soziale Zeug, das in der Schule passiert, die ganze Sozialisierung, die in der Schule passiert, außerhalb der Klassenräume, sage ich jetzt mal, mit den Freunden, Freundinnen, die man da hat und den Feinden, nur den Feinden, die man da hat. Und diese ganzen, wie gesagt, durch Dinge gehen, wie andere Kinder beleidigen dich. Ne? Auch Dinge, die dich natürlich später auf die echte Welt vorbereiten. Ne? Und da bin ich mal gespannt, wie das so wird, wie die Sozialfähigkeiten sind.
Also das wünsche ich wirklich keinem. Also deshalb möchte ich niemanden in die Schule schicken, damit er dort beleidigt wird. Aber du verstehst, was ich meine.
Oder ich meine natürlich, aber ich meine...
Aber das ist ja genauso, dich mit deinen Freunden treffen und morgen in der Schule kann ich dem erzählen, was heute passiert ist.
Genau, oder, dieser ganze Austausch, einfach alles, was dazugehört. Ja. Also, weißt du,
Nicht nur
die Beleidigung und die Schlägereien.
Es wird ja tatsächlich noch absurder, dass die sich jetzt abends noch nicht mal mehr irgendwie treffen dürfen und dann ab 22 Uhr dann von der Polizei belästigt werden. Dann gehen die da zusammen spazieren, dann blendet irgendwo so ein Scheinwerfer auf und dann so, hey, du gehst jetzt rechts, ich gehe links und dann fahren die dem auch noch so.
Alter.
Ja, aber wirklich wahr, dann fahren die Bullen denen auch noch so im Park hinterher. Was machen sie da? Ja,
wirklich? Dein Sohn oder was?
Ja.
Das ist so eklig.
Das ist halt wirklich auch so mittlerweile, es gibt ja auch eine neue Lockdown-Studie, Jugendliche sind dicker und fauler geworden. Also was heißt fauler?
Überraschend.
Aber wo man ja auch sagen muss, es gibt ja mittlerweile auch Studien, dass sportliche Aktivitäten zum Beispiel sehr gut sind und schwierigere Corona-Verläufe verhindern können und so weiter. Ey, da ist aktiv dran gearbeitet worden, dass aber das nicht passiert, oder?
Ey, habt ihr ein bisschen Bauchschmerzen oder wenn ihr so daran denkt, dass eine Wahl im Herbst ansteht?
Übertrieben.
Das ist so, weil Kinder, da können sich doch immer alle drauf einigen, so, oh, unsere armen Kinder. Und ich habe diese Woche zum Beispiel so einen Rap-Song gesehen von so einem Achtjährigen, der das auf jeden Fall nicht selber geschrieben hat, weil das so richtig so, ich darf mir nur einen Freund aus der Schule aussuchen, mit dem ich chillen darf. Wenn mich später mal meine Kinder fragen, kannst du mich in den Arm nehmen, dann sage ich, Entschuldigung, ich habe das als Kind nie selbst gelernt. Ich durfte das nicht, ich musste auf Abstand gehen und so. Also so offensichtlich so irgendein Querdenker, der so geghostwritet hat, für den, um so einen kleinen Jungen zu instrumentalisieren. So besorgten und politisierten Eltern darfst du sowas nicht zeigen. Die rennen sofort in die Arme von egal wem, der denen das vorspielt, ne? Und keine Ahnung. Die Leute, die immer so rumbrüllen mit, jetzt müsst ihr doch mal unsere Kinder wieder freilassen, das ist immer die AfD.
Lass sie frei, die Kinder.
So.
Ja, also ich bin so aufgeregt vor der Wahl, weil ich bis jetzt war ich einfach zu verpeilt jedes Mal, seitdem ich in Berlin bin, beziehungsweise noch aus anderen Gründen, habe ich mich nicht gemeldet hier und habe nicht gewählt und jetzt bin ich so aufgeregt.
An dieser Stelle will ich reingrätschen. Der 26. September wird ein super Tag, weil da nämlich auch das Volksbegehren, der Volksentscheid zu Deutsche Wohnen und Co. enteignen mit auf dem Tisch liegen wird.
Immer nur Promophase bei dir, Alter.
diese Woche ja auch Halbzeit war in unserer Unterschriftensammelkampagne und wir haben 130.000 Unterschriften eingesammelt, aber man muss dazu sagen, dass halt ein Viertel davon ungültig ist, weil auch natürlich Leute unterschreiben, die zwar hier wohnen, die hier Steuer bezahlen, aber die hier nicht gemeldet sind oder halt eben ausländische Staatsbürger sind und deshalb nicht mitwählen dürfen.
Echt ein Viertel?
Ja, ein Viertel davon von den Stimmen ist ungefähr ungültig. Das heißt, wir brauchen schon auch 260.000 Unterschriften, um auf die notwendigen 178.000, das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Ja.
Bisschen viel Zahlen auf einmal, aber ja.
Also wir müssen ungefähr 230.000 Unterschriften einsammeln, damit wir 178.000 gültige Unterschriften haben. 178.000 ist ungefähr die Wegmarke, die man erreichen muss, damit dieser Volksentscheid dann auf dem Wahltisch liegt.
Wir erinnern euch noch ein paar Mal dran bis zum September.
Dann ist ab Juni, wenn so viele Unterschriften beisammen sind, dass der Volksentscheid stattfinden kann, dann ist hier nur noch Wahlkampf. Dann weißt du auch Bescheid.
Aber ey, danke Steiger, dass du das für alle unsere faulen Politik interessierten, aber nicht aktiv irgendwie werdenden Leute.
Es gibt Leute, die sind aktiv geworden.
Ja.
Dadurch. Durch die Sendung auch.
Ja.
Es ist wirklich absolut wichtig, weil ich meine, es kommen ja immer diese ganz komischen Argumente, ja, was hilft denn enteignen, bauen.
Was hilft
das
enteignen?
Ist das
Nichts.
Ding. Das doch, ist das natürlich. Ding. Doch, es hilft natürlich schon etwas, weil dieses ganze Geld, was in den letzten Jahren in diesem Immobiliensektor umgeschlagen wurde, das ist überhaupt nicht für Neubau draufgegangen, sondern die haben sich einfach gegenseitig die Immobilien abgekauft und haben dadurch jedes Mal einen Reibach gemacht und die Immobilienpreise explodieren und wir wissen es alle, die Mieten steigen und bei Neuvermietung ist irgendwie kannst du halt 60% mehr Miete verlangen und deshalb wird das halt auch gemacht. So, aber ich habe noch ein paar Sachen. Paschanim hat Flair einen Korb gegeben, habt ihr das mitbekommen?
Ja, Flair, ich habe das 16 Bars Video gesehen, wo die reacted haben. Und ich dachte mir, als ich das gesehen habe, Steiger, wir haben ja auch in dem Jahresrückblick haben ja ein paar Sachen vorgesetzt bekommen und da gab es ja auch einen oder anderen ekligen Kommentar. Denke ich mir, ey, das ist echt, wir sollten das nicht öfter machen, das ist nicht geil.
Was denn?
Auch dieses, guck mal, hier ist ein Video vom Newcomer, alter Mann, sag mal, wie du das findest und so, weil das war bei Flair und hängst du, das war dann auch so, die haben irgendwie...
Ey, ich hab das gesehen, ich fand das eigentlich ganz cool.
Ja, ich glaube, die haben nur die gezeigt, wo sie was Letztes gesagt haben. Die haben so, also, ey, ja, von den 10 Leuten und so, ich war so, ey, ihr habt nur 5 Leute gezeigt, was für 10 Leute. Aber das ist so, Flair muss dann immer so rechtfertigen, warum er so, ja, nee, das ist ein cooler Song, aber der Typ und so, der ist kein Star und so, der checkt den Dings nicht.
Das habe ich, gehört, also ich das über wen hat er das gesagt? Der Song ist zwar ein richtiger Hit, aber der Typ ist kein Star.
Kasimir?
Ja,
Kasimir, über Kasimir hat er es gesagt. Und Kasimir hat aber sofort zurückgefrontet.
Du nimmst dich ja viel zu ernst und sowas.
Sehr gut. Aber ich habe eine richtig verrückte Nachricht, ein kleines Rätsel draus Gossip? Gemacht. Dieser Rapper ist der Vater von Lil Shrimp.
Was?
Chanel? Nein? Okay. Jascha, Geld in die Tasche oder Alias?
Wer sagt nochmal? Wer?
Dieser Rapper ist der Vater von Lil Shrimp.
Ja.
Chanel? Jascha von Geld in die Tasche oder Alias? Welcher
also
ist
er? Also safe nicht Alias. Die anderen zwei kenne ich leider nicht an der Stelle, sorry.
Ich kenne Chanel, ich kenne Jascha Geld in die Tasche nur vom Namen, aber das wird ja dann sein.
Und es ist die ist von Alias, das wäre krass.
Das
wäre zu krass.
Das wäre ein bisschen krass.
Ja, ich schreibe für meinen Sohn die Texte krass. Jetzt. Das ist mein neues Ding.
Ich habe ihn immer verheimlicht. Aber ist es. Ja, also, es ja, ist Geld tatsächlich Jascha Geld in die Tasche.
Ja, viel zu wild.
So, jetzt aber, du magst ja Dokus.
Ja, ich liebe Dokus.
Ja, ich weiß. Und du wolltest auch gerne mal Dokumentarfilme.
Ja.
Du würdest gerne Dokumentarfilme.
Ich mache das bestimmt irgendwann noch.
Also, das finde ich, geil. Das find ich auch geil.
Worüber wäre deine erste Doku?
Natur, ich liebe so Natur-Dokus.
Oh, krass.
Tiefsee-Doku, ey, liebe ich. Ne? Ich könnte niemals so investigativen Shit machen. So, ich habe letztens auch Seaspiracy geguckt. Habt ihr das gesehen?
Seaspiracy?
Also, nee, ich habe es nicht gesehen, aber ich habe es...
Fischen, esst keinen Fisch, Leute, ganz einfach gesagt.
Warum? Ich mag Plastik.
Ja, ey, ich auch. Aber manchmal muss man halt zurückstecken, Scheiger. Ja, also ich mag so Unterwasser-Dokus, ich mag gerne, aber ich kenne auch jetzt, ich habe so einen geilen Channel auf YouTube gefunden, der heißt Soft White Underbelly. Den müsst ihr unbedingt aus...
Soft was?
Soft White Underbelly.
Okay.
Und das sind so, ist so ein Typ, der geht in die miesesten Ghettos und so weiter rein, redet halt mit so Prostitutes und so Addicts, Crack Junkies, Pimps und so weiter. Und der hat immer so ein Konzept, das ist immer bei ihm so vor so einer Fotowand und dann macht er so ein 15-Minuten-Interview mit denen. Das ist so krass. Die krassesten Stories, wirklich, wie die Leute da hingekommen sind. Super interessant. Also, okay, also sowas wird mich auch.
Also nicht nur coole Naturbilder einfangen, sondern auch crazy.
Ja, irgendwas wäre schon cool, wenn man das irgendwie verbinden könnte, natürlich. So.
Auf jeden Fall. So mitten im Amazonas.
Ein crack-abhängiger Perlentaucher zum Beispiel.
Oder so die Junkies von Atlantis. Was ist aus ihnen geworden?
Alter, habt ihr mal gesehen? Titel. Habt ihr mal dieses kurze Video gesehen, wie Weiß-Dokus entstehen oder wie Titel von Weiß-Dokus stehen?
Ja, diese
wie einer so blind mit so einem Dildo auf so eine Landkarte wirft irgendein südamerikanisches Land, sexuelle Randgruppe, Drogen.
Same. Aber ey, Weiß macht schon echt manchmal echt gute Arbeit. Also so, das sind richtig krasse Dokus manchmal.
Leute, ihr könnt
euch nicht vorstellen. Die alten Weiß-Dokus, die gefallen mir sehr
ihr
gut.
Ihr wisst gar nicht, was das für eine geile Überleitung ist, denn wir gehen jetzt ins Zitate-Raten.
Nein!
Okay. Doch! Nein!
Steiger, ich wollte... Nein!
Du wirst gleich verstehen. Wir machen... Ey, Steiger, rede danach über alles, was du möchtest. Okay. Gern. Du wirst es gleich verstehen. Ich spiele noch, pack noch auf die Playlist Materia mit Paradise Delay. Mhm. Produziert von DJ Kotze. Das, kennt man den, wenn man
cozy,
ihn hört?
Ja, cozy.
Cozy?
Weiß nicht, aber so schreibt man
DJ,
den.
Ja.
DJ
Kotze von Fishmob.
Ja.
Na klar. Genau der, ist doch klar.
Kennst du nicht?
Jedenfalls wieder richtig geiler Material.
Der war ja ein richtig großer Hip-Hop-Produzent und ist dann so auf dem Hausfilm übergeschwappt und so.
Mhm, ja, der hat den Berghang gespielt.
Also super krass. Mega Typ.
Komm, wir lassen mal ihn die Dings machen.
Auf jeden Fall super krass produziert auch. Und auch so einer dieser Materia-Tracks, die so, weißt du, ich finde ja, wie Materia schreibt, super geil. Also so, wie der mit Wörtern umgeht und so. Ich finde, wenn das hinhaut, dann Gänsehaut und gibt auch oft diese Tracks, wo das dann so Werber-Swag hat und man denkt so, oh, das klingt so nach Agentur, hör mal bitte auf. Aber das so einer dieser Tracks, da hat das richtig hingehauen. Ich finde das grandios. Paradise Delay heißt der, genau.
Zitate, ich rate. Ich rate Zitate.
Und jetzt sind wir im Zitate-Ratensteiger und du verstehst nicht, was das für eine Überleitung ist, denn Costa hat mir ein Weiß-Überschriften-Special geschickt. Und ihr müsst erraten, welche Headline gab es?
Okay.
Das okay. Hört sich witzig an. Okay. Die erste Kategorie ist Klischees. Mhm. Und die Headlines lauten: Widerlich. So verdreht Bild Online Tatsachen, um Klicks zu generieren. Oder: Mit diesem einfachen Trick gelingt es euch, Klicks auf einen Artikel zu bekommen. Oder: Ihr werdet nicht glauben, was ich als Clickbait-Journalistin gelernt habe. Oder D: So leidet Journalismus unter aufmerksamkeitsheischenden Überschriften.
A, B, C. Die dritte.
C.
Ihr werdet nicht glauben, was
ja, sehr.
Online-Ding.
Würde ich auch sagen.
Ihr habt beide recht. Und ich habe den sogar damals gelesen. Ich konnte mich daran erinnern, dass das war.
Wer hat den geschrieben, Lisa Ludwig?
Das weiß ich nicht, aber es kann natürlich sein, oder?
Er wusste dir, dass bei der Weiß irgendwann mal so ein Dashboard an der Wand hing, wie deine Artikel geklickt werden.
Ja, so wie Börse. Wer den meist geklickten Artikel gerade hat. Bei
Universe, wenn man unten reinläuft.
Echt, ja?
Da läuft noch immer diese die Charts, ja.
Wer
gerade Charts ist in den Charts.
Und du vielleicht guckst jetzt immer drauf, deine Großeltern gucken immer drauf und sagen,
bald ist es soweit, Oma.
Ist nicht drauf. Was ist da los?
Okay, die zweite Kategorie ist irgendwas mit Sex, die erste. Diese beiden Bankangestellten gründeten die erste BDSM-Partei. Diese zwei Pfarrer haben der Kirche in den Rücken gekehrt und drehen jetzt Pornos. Zwischen Spitten und Spitking, diese Rapper verkaufen ihre Spucke auf eBay. Oder diese beiden Pornostars haben sich direkt nach einem Gangbang verlobt.
Die hören sich alle extrem realistisch an.
Ey, Spitking und Spitter ist auf jeden Fall richtig gut.
Das ist hart.
Richtig gut. Ich glaube, dass die...
Ich denke, der Pfarrer.
Die Pfarrer.
Ich denke, die Pfarrer. Die Pfarrer
und die Pornos sind...
Es waren die verlobten Gangbang-Stars. Das ist so unfassbar. Das ist auch, also...
Damn, ja, ne? Man braucht immer gemeinsame Leidenschaften.
Aber das ist auch eine okay Leidenschaft.
Ja,
das voll, ist vor allem also, so, ey, du hast... If you love me at my Gangbang, you deserve me at my Zuhause zu zweit.
Voll.
Ja.
Bindet bestimmt auch voll, die Sache.
Okay, dritte Kategorie ist Druggy Shit. Ich habe meine getragene Unterwäsche für Heroin verkauft.
Wow, ja.
Oder... Du bist DJ, lass die Finger von Ketamin. Oder ich verliebe mich immer in Heroinabhängige. Oder gib das Koks frei.
Ich würde sagen, ich verliebe mich immer in Heroinabhängige. Kann ich mir vorstellen, so eine, die so ein bisschen, ich will jetzt gar nicht weiter darüber, aber das ist meine Auswahl.
Also, ich würde fast sagen, alle. Aber wenn ich mich für eine entscheide, ist alle eine Möglichkeit?
Es sind echt alle Steiger. Ja. Das ist jetzt so krass. Wie hast du das denn gewinnt?
Was war
alle.
Die zweite Nummer?
Du bist DJ? Finger weg von Ketamin.
Ja, das
hätte ich noch keinen DJ jemals sagen hören.
Doch, das würde ich aber unterstreichen, weil ich glaube, es wird eine scheiß Party, wenn der DJ auf Ketamin ist.
So vielleicht eine Slow-Party.
Ey, ich meine, irgendwann gab es auch DJ Screw. So. Und wir sind
ja,
alle,
eben.
Alle drauf hängen geblieben.
Ich irgendwann. Weiß nicht,
voll auf
ob DJ Screw selber drauf war.
Doch, der ist verrückt.
Ja, aber während er aufgelegt hat.
Ich meine, so ist er draufgekommen, auf den Film überhaupt langsamer zu machen, weil er Kodein gesippt hat.
Ich glaube, auch wenn du dich hochpegelst, dann ist es irgendwann gar nicht mehr so. Okay, und die vierte Kategorie ist wieder irgendwas mit Sex, die zweite. Mhm. Florian ist Putzmann im Sexclub und er liebt es. Oder Sarah hat die größte Dildo-Sammlung Deutschlands und weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Oder Michael erzählt uns, wie ihm beim Analsex der Schließmuskel riss. Oder Jamie war in Pornokinos an der Reeperbahn und fand das gar nicht so schlecht.
Ich schwanke zwischen 3 und 4, also dem Schließmuskel.
Und der Reeperbahn?
Ich würde sagen, es ist der Schließmuskel. Weil das habe ich jetzt echt schon öfter gehört.
Echt?
Mhm. schmerzhafte Angelegenheit.
Das erschließt uns die Reise.
Und man muss halt eine Windel dann tragen, ne? Weil man kackt sich einfach ein. Ja, sorry, aber das
war die harte Realität. Wir müssen unsere Kinder darauf vorbereiten.
Also immer vorsichtig
das heißt
sein.
Auch, das heißt auch, da ist so, dass dann auch mit Megageräten gearbeitet worden.
Na, nee, das kann. Na, wollen wir jetzt darüber
ich glaube, Muskeln können auch einfach generell reißen, wenn die nicht aufgewärmt sind, oder?
Ja, genau.
Schlecht gesteckt worden sein.
Schlecht gesteckt, schlecht hingestellt, gelegt.
Okay, ich nehme Florian den Putzmann.
Du hast recht, Steiger, du liest echt viel Wise, du hast so einen Riecher für.
Was hast du genommen?
Florian, der Putzmann im Sexclub und er liebt es.
Oh ja, okay, das war ein bisschen boring.
Es gibt so ein spezielles Wording, das so eins zu eins von amerikanischen Seiten übernommen wurde. Und das ist dieses spezielle Wise-Wording, was ich auch...
Also der liebt bestimmt seinen Job, aber der liebt jetzt bestimmt nicht das Sperma da von anderen Leuten wegzuwischen, oder?
Ja, das...
Oder geht's darum?
Wahrscheinlich geht's genau darum, dass ihn das so ein bisschen antörnt, aber du musst wirklich diese Überschrift mal auf Englisch lesen, so, he's a cleaning man in a sex shop and he loves it. Yeah, und das ist diese amerikanische Art, so quasi Artikel anzuteasern.
Die haben Clickbait auf jeden Fall erfunden.
Und dann funktioniert's auch, auf Englisch funktioniert so eine Headline, auf Deutsch liest es sich immer so ein bisschen
befremdlich.
Man hat
sich aber krass dran gewöhnt. Ja. Ich finde so diese, das ist schon, Clickbait auf Deutsch funktioniert mittlerweile schon.
Ja, aber es ist halt einfach, aber fühlt sich trotzdem so fremd an, irgendwie so.
Bild? Hä? Die Bild macht das doch die ganze Zeit schon.
Ja, aber diese spezielle Art der Überschriften, mit diesem Persönlichen und so weiter. Ja, und das ist ja auch immer mit so einer direkten Ansprache oder mit so direkten Gefühlen, Emotionen und so.
Er ist ein ekelhafter Typ und wir lieben es.
Genau.
So, ja, voll. Warum
und
wir es
du
lieben?
Wirst es
und
du
wir hassen uns dafür, dass wir es lieben.
Naja, aber es ist eher so eine Ansprache und du wirst es lieben. And you're gonna love it oder so. Weißt du das so?
Ah, ja, you egal. Won't believe. Yeah. Okay, Kost hat noch geschrieben, PS, andere okay Headlines, die ich aber nicht mehr verachtet habe, weil mir das ein bisschen zu viel wurde. Chronische Schmerzen haben mein Sexleben verbessert und ein Besuch im legendären Fickstutenmarkt. Okay, ey, Costa, danke dafür. Du hast wirklich richtig Zeit reingesteckt und sehr viel Liebe fürs Detail. Das war großartig.
Super.
So, jetzt, Steiger, erzähl den Rest von dem, was du gerade erzählen wolltest.
Mann, ich wollte eigentlich überleiten zur großen Bushido-Doku, die bald freigegeben wird.
Ey, voll spannend, ich komme zurück, aber ich muss pinkeln.
Okay. Ey, komm bald. Lass uns doch einfach noch einen Song spielen. Ich nehme Fat Tony und Edgar Wasser, das Leben ist dumm.
Gern.
Ey, weißt du, die Leute machen jetzt, seitdem ich gesagt habe, dass Danger Dan so ein bisschen mein Guilty Pleasure ist.
Na Steiger, ob der Song jetzt in den letzten Wochen entstanden
jetzt ist. Jetzt also machen die alle, machen so Klavier, Gitarrenmusik mit so leichtem Gesang. Und
ich finde ja, ne, wenn sich Fat Tony richtig doll anstrengt, dann könnte er irgendwann mal der nächste Danger Dan werden.
Ihr ist Falk Schacht von Schacht und Wasabi und ihr hört die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger.
Okay, erzähl mir von Bushido, bitte.
Ja, genau, also die Bushido-Doku, darauf freust du dich ja auch. Das,
ja,
das
Freude ist vielleicht zu viel gesagt, Steiger, aber ja.
Aber schon ein bisschen.
Reges Interesse.
Das heißt, ja, warum interessiert dich aber genau diese Doku?
Na, weil alles gerade ziemlich langweilig ist. Ja.
Wie interessieren dich neue Geschäftsideen von Khatar nicht? Oder was ist los?
Doch, das finde ich auch krass. Ey,
das ist
NFT? Ohne Scheiß, aber Khatar finde ich eh super krass. Ja, das interessiert mich, weil irgendwie bin ich in so einen YouTube-Loop gekommen, okay? Ich habe mir einmal was darüber angeguckt.
Über die Doku
über diese
von
ganze
Bushido.
Sache, nee, über diese ganze Sache von Bushido und
Arafat
und diesen ganzen Leuten. Und dann kriegt man doch immer so Videos vorgeschlagen. Und jetzt habe ich von Ruse, da bin ich so drauf hängen geblieben und ich weiß nicht, warum ich dem überhaupt zuhöre. Ich weiß nicht, ich
wie bei Ruse sich jetzt in jedem Twitch richtig abarbeitet.
Ja, genau. Und ich gucke mir das irgendwie an, weiß nicht warum. Weiß absolut nicht warum, aber hat mich irgendwie gecatcht und jetzt bin ich dabei. Okay, jetzt bin ich dabei und jetzt will ich natürlich auch wissen, was gibt es zu sagen?
Wie erzählt man die Geschichte von der anderen Seite?
Was sagt die Frau? Der Trailer war schon so lustig, ey. Da hat man schon so gesehen, wie die Beziehung so, die Verteilung
wie
die ist.
Wie ist denn die Verteilung? So.
Also ich würde mal sagen, die Dominanz liegt bei der Frau. Würde ich jetzt mal. So hat sich so im Trailer so angefühlt.
Man könnte auch
was
sagen,
korrekt
finde ich auch. Ja?
Ja, auf jeden Fall.
Aber er sucht auch immer so ein bisschen diese starken Persönlichkeiten, oder?
Mhm.
Also,
ja.
Davor hat er auch einen dominanten Partner gehabt. Könnte man jetzt mal sagen.
Ja, so.
Eigentlich hättest du dieses Gespräch geben müssen, Anna-Maria und Arafat setzen sich an einen Tisch und sagen, pass mal auf, der ist jetzt meiner, verpiss dich mal.
Dieses Gespräch gab's.
Ja, aber der nicht.
Das war nicht mit Arafat, sondern mit dem Bruder, mit Nasser.
Wirklich?
Ja, bin ich noch gar nicht.
Nasser und Annemarie haben sich getroffen und haben die Trennung beschlossen.
Haben es geklärt.
Großartig.
Alter. Das gab's wirklich. Aber
hier freue ich mich auch auf die Doku.
Aber, ja, siehst du?
Aber das wird ja nicht erzählt wahrscheinlich. Also diese Geschichte wird nicht erzählt, wie Annemarie und Nasser sich treffen bei irgendeinem Italiener und über.
Wahrscheinlich wird die große Opfergeschichte.
Vertragst, ne? Hey, ich habe das Gefühl, das wird einfach nur richtig witzig, weil es kann ja nur schiefgehen. Kann ja nur schiefgehen. Was will er jetzt eine Doku veröffentlichen und das erklären? Das kann ja nur schiefgehen.
Ja, das denkt man immer bei Bushido und dann zeigt er wieder Kapital und ist auf einmal wieder weg. Das ist so, irgendwie kriegt das immer hin, doch noch. Also ich so, okay, eine letzte Schonfrist habe ich noch. Komm Leute, ihr findet mich noch cool, oder?
Ich habe
so,
ich
auch jetzt gerade ist ja sein Ding, dass sich so an seiner Twitter-Bubble entlang hangelt und auch immer das Wort Bushido-Bubble sagt. Und man sagt, ey, die Bushido-Bubble ist wieder zu crazy drauf. Ich glaube, ich interagiere halt wieder ein bisschen mit der Bushido-Bubble und will so User richtig radikalisieren, damit die sich so pro Bushido und gegen Flair und Roos und all diese
Ich habe ja neulich wieder so Workshops in irgendwelchen Schulen gemacht und da tauchte dann das Gerücht auf, dass er Summer gesigned hätte, wieder.
Was?
Ja, finde ich auch so, wow.
Nein.
Und die waren sich aber so hundertprozentig sicher und ich dachte, ey, das ist der Major Move. Also wirklich, wenn er das geschafft hat, dann ist er halt wieder, dann hat er halt wieder die Kurve gekriegt und wäre so das wäre so das Allerkrasseste, was er jetzt wieder machen könnte. Außer natürlich eine CCN 5 mit K.
Also ich denke,
mit K und Zart.
Das wär's. Und K und Zart machen es. Er macht nur noch so den Impresario. So
quasi, er baut nur noch den Beat.
Es gibt tatsächlich im Rahmen dieser Doku gibt es jetzt eine neue Entwicklung. Und zwar hat Agro Anzeige erstattet gegen Bushido wegen Nötigung und räuberischer Erpressung. Und zwar nach 17 Jahren über den Vorfall damals im Büro.
Das ist ja
genau. Agro sagt ausdrücklich, sie haben nur Bushido angezeigt, aber die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt natürlich auch gegen Arafat Abu Chaker.
Ach ja? Mann, Alter.
Nach 17 Jahren Flair, der sich ja in Rechtsdingen mittlerweile extrem gut auskennt, hat dann auch sofort getwittert, verjährt erst nach 20 Jahren der Vorwurf der räuberischen Erpressung. Das heißt also, das ist jetzt tatsächlich anhängig und die Staatsanwaltschaft geht diesem Vorwurf nach. Ich meine, was echt krass ist, weil das eine Geschichte ist, die ja eigentlich so quasi zum Hip-Hop-Allgemeinwissen in Deutschland gehört, dass es diese Geschichte gab. Und
ich kenne die Geschichte nicht.
Naja, er war damals bei Akko gesigned. Akko wollte ihn nicht gehen lassen. Er hat
da kam er mit Arafat vorbei.
Angeschleppt und der hat dann nachdrücklich auf Shook Knight Art mit den Labelbossen gesprochen und hat die dann halt gezwungen zu unterschreiben. Und da gibt's natürlich andere Darstellungen. Agro sagt, hey, wir hätten ihn gehen lassen, die wollten sich einfach nicht einigen. Oder
warte
die
mal, das war Arafat? Bezahlen. Ich dachte, das war Moritz Bleibtreu.
Vertragslaufzeit, was ist das?
Richtig, Moritz Bleibtreu war das. Naja. Gut.
Verrückte Welt, verrückte Rap-Welt.
Genau. Aber ey, ich finde es schon krass, dass man nach 17 Jahren einfach mal losgeht.
Ey, und das ist jetzt so ein lustiger Twist. Wo hast du es denn mitbekommen? Ich habe es gar nicht gecheckt.
Es ist auf hiphop.de.
Hat Halal Gossip gepennt. Na gut.
War es tatsächlich eine Meldung?
Aber ist ja jetzt eigentlich nicht so geil, dass es jetzt bei Arafat kleben bleibt, oder?
Keine Ahnung. Also Bushido hat diese Geschichte jetzt auch natürlich wieder anders erzählt. Nein, das stimmt gar nicht. Ich war da alleine mit Arafat und es gab überhaupt keine 6 Leute, weil die Darstellung von Agro war, da waren 6 Leute da und da hatte einer einen machetenähnlichen Gegenstand und so weiter und so fort. Also, aber nichtsdestotrotz, also klar, man kann sich diese Gemengelage kann man sich vorstellen und wahrscheinlich haben auf der einen Seite irgendwie er hatte halt wirklich das Gefühl, okay, Agro will mich nicht gehen lassen, die wollen hier noch irgendwie abkassieren. Agro hatte den Eindruck, hey, wir haben viel in diesen jungen Mann investiert, wir wollen unser Investment zurückhaben, dann soll Universal wenigstens eine Ablösesumme zahlen. Universal hat sich fein rausgehalten, hat gesagt, damit haben wir nichts zu tun, deine Vertragsangelegenheiten musst du selber regeln. Und dann holt er sich da irgendwie Hilfe und macht es dann halt so ein bisschen auf die Straßenart. Der Straßendude denkt sich, ja gut, nehme ich auch mit. Oder, also er denkt sich 2 Sachen, entweder, ja gut, nehme ich auch mit, oder hey, hier wird einem jungen Mann Unrecht getan und ich habe ein großes Herz und ein großes Rechtsverständnis. Ich gehe dahin, ich kläre diese Sache. Ja. Uneigennützig für diesen jungen Mann.
Ja.
Ja. So, und in dieser Wolke, so quasi löst sich das auf. Aber, und jetzt muss man mal sagen, alle sind stinkend reich geworden über diese ganze Zeit. Ja. Ja, keinem von denen geht's schlecht. Ja, Agro hat das überlebt, die ja, das sind finanziell nicht pleite gegangen, die haben ein riesiges Imperium. Spectre dreht
Videos für eine halbe Million.
Spectre dreht Videos für Mercedes-Benz und was weiß ich.
Ey, Steiger, ich muss jedes Mal, wenn ich dich angucke, an diesen Song denken, sagen wir bestimmt 10.000 Leute, aber ich habe, glaube ich, vorgestern mit meinem Producer erst wieder diesen Song gerappt, aus dem Weg.
Steiger, halt dein Maul.
Ey, das ist in meinem Kopf einfach, es tut mir leid.
Ja.
Aber daher kannte ich dich irgendwie.
Es wie Steiger, halt dein Maul.
Ja. Ja.
Schön.
Oh Gott, dieser traurige Blick.
Nein, es ist besser,
wie oft hörst du
besser
das?
Irgendwie erkannt zu werden.
Ey, nee, aber nicht nur davon, aber generell halt von den ganzen alten, von den Tapes und von die Sekte und so.
Aber du kannst sehen.
Ich konnte dich nicht zuordnen.
Du kannst sehen, ich wurde geliebt und gehasst.
Ja.
Gleicher war.
Und ist doch immer noch besser, also ich hatte kurz so inneren, oh bitte sag jetzt nicht, ich kenne dich von, kannst du Steiger fragen?
Nee.
Von Bushido.
Ey, ich wollte es eigentlich gar nicht sagen, aber ich dachte mir so, komm, muss ich nicht so tun, natürlich kenne ich deinen Namen.
Wie auch immer, auf jeden Fall, das war damals so. Worauf ich aber hinaus wollte, denen allen geht's gut.
Mm.
Und jetzt
warum
wird das Ding aufgewickelt. Warum geben sich selber diese Kopfschmerzen? Ja,
also wirklich,
keine Ahnung.
Auch, ich habe Speicher irgendwann mal beim Friseur getroffen und so, der war richtig sauer, weil ich dann auch diese Geschichte in dieser Bushido-Doku ja erzählt habe und das ist denen dann auch so mitgeliefert worden. Also ich tauche in diese Bushido-Doku tatsächlich auch als Interviewpartner auf. Ja, in diesem
Unzensiert.
Also ich nehme mal an, dass es die ist. Vielleicht hat man mir mittlerweile auch eine neue gemacht, aber ich wurde auf jeden Fall im Rahmen dessen auch interviewt und habe da auch diese Geschichte erzählt, wie sie Bushido mir erzählt hat, dass er halt irgendwie so das Gefühl hatte, irgendwie so festzustecken und so weiter und so fort. Und Speiche ist ja richtig sauer gewesen darüber, weil er sagt, ey, das war nicht so, der erzählt immer so eine Lügengeschichte, wir hätten ihn auf jeden Fall gehen lassen, Neffi wollte das damals nicht machen und so weiter und so fort. He said, she said.
Na gut, also ich freue mich jedenfalls auf die Doku und auch auf die News aus dem Gerichtssaal. Das ist doch mal durchaus interessant.
Ich möchte noch einen Song auf die Playlist machen und zwar habe ich eine Newcomerin entdeckt, auch bei der Seite hiphop.de. Vielversprechend gut, erster Auftritt, auch sehr energetisch, Tevin, nehme ich mal an, mit Intro.
Okay, cool, packen wir auf die Playlist.
Drei Lines sind im Spiel, zwei sind zu viel, nur eine ist real.
Wer rappt denn sowas?
Kleiner Spoiler auch noch vorweg oder kleines Announcement vorweg. Am Montag geht endlich unser Clanland-Podcast mit Mohamed Shafur online. Wir sind den ganzen Tag bei Radio Fritz zugegen. Morgens in der Morningshow, nachmittags in der Nachmittagsshow und abends um 19 Uhr läuft die erste Folge auf Radio Fritz live on air. Aber ihr könnt es dann auch über die Podcast-App anhören.
Wie richtige Menschen.
Und Mohamed Shafur hat drei Lines geschickt
von Farid
Bang.
Oh, und nur eine ist richtig.
Okay.
Schmerzen kenne ich keine, du wirst niemals so wie wir. Und fick ich dich, denkst du, es wäre der Berliner Dom in dir?
Niemals.
Hol sie mir einen runter, muss sie Kilometer zurücklegen. Seit dem letzten Mal hat sie Frakturen in der Hüftgegend. Ja, ihr müsst es, natürlich, ich kann es nicht nachmachen. Ich werde per Headshot meine Kritiker los, Groupies sind bei den Shows, benutze ihren Darm als Kondom, um als Pferd zu gelten, ist mein Penis zu groß.
Definitiv die zweite Line.
Ich werde per Headshot meine Kritiker los,
Groupies
sind bei den Shows, benutze ihren Darm als Kondom. Um als Pferd zu gelten, ist mein Penis zu groß.
Oh, das ist so eklig. Das hat sich nicht
niemals von Farid.
Also ich glaube, die dritte ist von Farid, weil die finde ich zu eklig für Mos Shafur.
Ich denke, die zweite ist von Farid.
Der Darm wird als Kondom benutzt.
Das hat sich viel zu geschrieben so an, weißt du, oh, ist das ein böser Typ. Sag mal.
Es ist die mit dem Berliner Dom.
Was?
Wirklich? Was? Oder?
Ich meine, was heißt, was? Ich bin jetzt auch nicht der Farid. Ich kenne auch keinen einzigen Song von Farid Bang, aber.
Okay, Schmerzen kenne ich keine, du bist niemals so wie wir und fick ich dich, denkst du, es wäre der Berliner Dom in dir.
Was ist für eine Zeile? Was ist für ein komischer. Okay, na gut.
Okay, ich habe aber noch mehr. Grüße, Steiger. Erstmal danke an dich und Mauli für euren Podcast. Hat mich schon durch unzählige Nachtschichten und verkaterte Sonntage gebracht. habe dir ein paar Zitate vorbereitet. Hoffe, sie gefallen dir. Des Weiteren habe ich einen Artikel von der Taz über die Stadt, in der ich lebe, in dem es darum geht, wie die CDU zusammen mit der AfD und dem Dritten Weg eine Demokratiebündnis die Mittel entzieht. Das ist nur einer von vielen Punkten, welche die CDU in dieser Region so besonders macht. Leider bekommt die CDU Vogtland, aber nicht die mediale Aufmerksamkeit, wie zum Beispiel die FDP in Thüringen mit Thomas Kemmerich. Vielleicht könnt ihr da auch mal im Podcast darüber reden.
Im Vogtland also treiben die ihr Unwesen und denken, das geht keiner mit.
Ja, auf regionaler Ebene, auf kommunaler Ebene, da müssen wir doch zusammen, das sind doch die Sachfragen. Hey, und wenn das so ein linkes Demokratiebündnis ist, das stört doch nur. Demokratie ist nur, wenn ich sage.
Ja, genau.
Jetzt aber zu den Zitaten. Ist es denn so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, kopieren müssen? Belasch über KDB, Walter Ulbricht mag keine Rockmusik, Flair hasst die deutsche Rap-Szene oder Markus Steiger über das sächsische Polizeigesetz?
Markus Steiger.
Ist es so, dass wir jeden Dreck aus dem Westen...
Ich habe das schon mal gehört.
Ist es denn so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, kopieren müssen?
Safe. Jeden Dreck. So, wie er es gerade gesagt hat.
Jeden Dreck,
ist es denn so? Aber ist es denn so? Könnte ich mir... Ist auch ein Belasch-Ding vielleicht.
Ach so, ja. Stimmt. Ist es denn so?
Ich kann mir vorstellen, ich sag, das war Belasch.
ADB sexualisiert unsere Kinder auf.
Ja, das ist eh... Ja, das ist eh ein Problem.
Oder was?
Das ist eh ein Problem, da auch eh so Dings, der Satan und so und der Sex und das ist alles.
Spaß.
Walter Ulbricht mag keine Rockmusik.
Wirklich? Ach, wirklich? Ja,
über die Beatles,
wer,
tatsächlich.
Wer ist Walter Ulbricht?
Walter Ulbricht war der erste...
DDR...
Was war Generalsekretär der SED?
Mhm.
Ja, war der Staatsoberhaupt? Aber was war er? Generalsekretär
ja,
der
bestimmt.
SED. Mhm. Okay. Gelernt. Wir werden uns gegen Zuwanderung in die Sozialsysteme wehren, bis zur letzten Patrone. Horst Seehofer, Attila Hildmann, Viktor Orban, Fridolin Merz oder Hermann Göring. Also Horst, Attila, Viktor, Fridolin oder Hermann.
Bis zur letzten Patrone.
Bis zur letzten Patrone.
Nochmal,
ist
bitte.
Kein AfD-Politiker übrigens dabei.
Der Göring hatte, glaube ich, sowas. Patronen ist wahrscheinlich, weil es nicht seine Wahl gewesen wahrscheinlich.
Göring?
Seine
alter Frontkämpfer.
Wahl der Waffe?
Helme mit Hakenkreuzen bemalt und so. Das war eine richtige Komödiantentruppe, die NSDAP.
Der war auch, ich habe da letztens eine Doku gesehen, was er für ein krasser Junkie war. Meth vor allen Dingen ist auch ein Ding, aber...
Ne. Ja, das hat er ja erfunden.
Panzerschokolade. Ist richtig krank, dass darüber keiner redet in der Schule. Also hätte mir das einmal einer erklärt, dann wären viele
Crystal
Dinge
Meth,
erklärlich.
Crystal Meth-Epidemien sind die späte Rache an der deutschen Wehrmacht.
Ja.
Und die konnten ihre Blitzkriege tatsächlich nur auf Meth durchführen.
Ja, ja, Mann, dann hat er auch gesagt, dass man da mittlerweile nachweisen kann, dass an dem Tag vor dem Polen-Blitzkrieg irgendwie so und so viele Millionen Dinger bestellt wurden. Die hatten das damals in so einen Stiften oder wie, irgendwie, keine Ahnung, 10 Millionen Dinger. Ja.
Also, nee, die sind 6 Tage durchmarschiert und durchmarschiert. Das hat man dann später, also, oder da gibt es jetzt Dokus darüber, die waren auf Meth.
Ja, ja, die waren auf
deshalb haben die das durchgezogen.
Safe, ja, richtig krass. Und ich glaube, im Zweiten Weltkrieg war Deutschlands, war Heroin ein riesiges Exportgut von Deutschland.
Ich weiß nicht, ob Hero schon, aber es war von Bayer.
Ja, es war von Bayer,
Heroin
es war patentiert.
Heroin ist gleichzeitig mit Aspirin entwickelt worden.
Es ist richtig insane. Und diese ganzen Sachen, ich habe das nur rausgefunden, weil ich hier die Nürnberger Prozesse da mal so eine Doku drüber gesehen habe. Und da haben die nämlich, als sie dann die ganzen Deutschen festgenommen haben, Göring und so weiter, hat der halt in der Zelle voll den Cold Turkey bekommen. Und dann haben die es halt rausgefunden, okay, die sind voll auf Drugs. So.
Ja, es gibt im Internet, das kann man googeln, Heroin und Aspirin, Werbung zusammen. Mhm. Also so wo zwei so
Zweierpack.
So Verpackungen zu sehen.
Down,
ja. Okay, also, wer hat's gesagt mit der Patrone?
Ach so. Ich möchte meinen, dass das so in so, wenn Seehofer irgendwo kritisiert wird, dass das immer rangezogen wird, auch für so, der hat damals gesagt, bist du jetzt ein Patrone, das ist doch ein...
Politischer Aschermittwoch 2011, 10 Jahre her.
Echt? Mhm. Aus Seehofer.
Heimatminister, nicht Heimatschutzminister.
Mhm. Aber Aschermittwoch so heißt, das ist, wo die so geile Jokes machen?
Ja, wo sie so möglichst deftig sprechen.
Hey...
Achso, kann man nicht ernst nehmen, weißt du?
Kann man ja mal, oder? Ist doch, ey, Patrone.
Ihr wisst doch, das ist ja halb ironisch. Das ist ja
ein Joke, Mann.
Okay.
Sehr gut.
Sie haben es schwer im Verkehr, bin ich stark wie ein Bär, doch bin ich einmal leer, dann will ich keine mehr. Oder Sie haben es schwer, im Verkehr bin ich stark wie ein Bär, doch bin ich einmal leer, dann will ich keine mehr.
Okay.
Bürger Lars Dietrich, Rapper, Schauspieler, Playboy, Young Alpha, der lange Frische, Cool Savage, schnallt den Pullover um den Bauch. Oder Jimmy Blue, Ochsenknecht in Homeboys.
Playboy 51 aus Reinickendorf, sag ich. Grüße gehen raus der an der Stelle.
Wer wäre es gewesen?
Ich glaube, Playboy 51 hat nur einen Part und da ist es nicht drauf.
Hey, Jimmy, Brille.
Also die ganze so 20 Jahre später, ey, Freestyle-Man, er wird dir diesen einen Part vorrappen. Gib mir ein Mikrofon, take it. Yeah. Vielleicht Young Alpha. Ich weiß nur, dass der so Pedo-Lines hat.
Den kenne ich nicht mehr eigentlich.
So ein Pedo-YouTuber.
Der lange Dude. Frische. Ja, es war Bürger Lars Dietrich, Rapper, wirklich? Schauspieler und Playboy.
Und Playboy.
Nebenbei
hat das auch noch
okay,
geschafft.
Okay, eine habe ich noch, ja. Mhm. Ich bin gut informiert, ich weiß viel, ich habe viel Material. Horst Seehofer über politische Gegner, Markus Steiger im Interview mit Jens Spahn oder Jin Kalle auf Twitter zum Thema Online-Fans.
Ja, viel Material.
Alle irgendwie möglich.
Only-Fans oder Online-Fans?
Ah.
Vielleicht auch
Jin Kalle hat, glaube ich, kein Only-Fans.
Nee, aber er hat viel Material.
Ah, Only-Fans.
Ach so, nee. Was, ja,
ich bin
okay,
gut informiert, ich weiß so viel, sein. Ich habe viel Material.
Ich würde jetzt mal entweder auf den... Wer war der Erste? Seehofer schon wieder.
Horst Seehofer, irgendwo politische Gegner.
Also ich, ja, vielleicht einfach Horst Seehofer oder so. Vielleicht sagt er gerade viele Dinge, viel Dummes.
Tatsächlich.
Ja, ja. Tatsächlich.
Viel, das war der Horst. Ich habe viel Material, das ich verwenden kann. Na gut, viel Spaß.
Gut, ey, ich habe noch einen Brief, aber den kriegen wir jetzt.
Nein, nächste Woche, ich habe auch noch einen Mega-Brief. Aber
nächste Woche, wir haben sogar noch zwei Briefe.
Keine Zeit. Spielen wir noch vom Danger Dan-Album, bitte. Ich habe die Sextouristen in Bangkok geschlagen, oder so heißt das. Ich muss mal raussuchen, wie der Song genau heißt. Jedenfalls hat er mit Penelope Cruz auf Sextouristen in Thailand eingeschlagen und er weiß auch selber, das ist nicht die Lösung, aber irgendwas muss man doch machen. Er fand den super geschrieben. Das Album ist jetzt auch draußen, so wie auch das Haft-Album und auch das Crow-Album und auch lauter so Psychose-Projekte sind rausgekommen heute.
Darf ich auch noch einen Song draufpacken?
Bitte.
Natürlich.
Ich würde Wach auf von Anzu draufpacken.
Ja, bitte gern. Stimmt, der ist auch gerade gedroppt, haben wir noch drüber geredet. Das ist ein Fakt, den packen wir auf die Playlist. Und Steiger, hast du noch irgendwas? Du wirkst so unterrepräsentiert in dieser Playlist gerade.
Tatsächlich wollte ich Songs vorstellen, die ich aber nicht gehört habe, deshalb mache ich es nicht.
Kannst du Steiger fragen?
Steiger, die Steiger-Fragen-Frage. Gibt es einen Rap-Part, den du jetzt so auswendig könntest? So wie Playboy 51 sein ein jetzt so auswendig könnte.
Es gibt nur den einen tatsächlich von
Und du bist dran schuld?
Cool Savage. Ah, von Cool, du bist dran schuld, den könnte ich vielleicht, aber nicht wirklich. Aber warum bin ich Teil doch noch immer nicht gesigned? Warum kleiden Hose sich nuttig und sind trotzdem nicht bereit, Pin zu blasen? Warum macht das Arbeitsamt noch Zicken? Warum fragen mich die Leute, warum rappst du übers Ficken? Wieso nicht?
Nicht schlecht, Steiger, das war ja gleich die Beweisführung auch noch.
Diese Antwort, ja klar.
Das war eine Antwort, lass ich gelten.
Ey, der heißt gar nicht warum, sondern wieso.
Wieso bist du?
Wieso bin ich tight? Doch so. Noch immer nicht gesigned. Aber egal. Hey, fast. Ich hab's fast geschafft.
Komplett fair. Ja, hier gibt's einen Rap-Part, den du so auswendig kannst von dem anderen.
SIDOBTGHTHIDSSEKTE AWGROBRLNFICKDITH.
Kannst du Mauli fragen?
Ey, als du noch von der Fußballkarriere geträumt hast.
Was?
Okay. Ja, aber ich stelle mich dir
ja,
immer vor,
Kinder
so als kleiner Kicker, der die ganze Zeit nur auf dem Fußballplatz rumhängt. Mhm. Ja, so. Und wirklich, wo die Mutter sagt so, Marius, hast du deine Schulaufgaben? Und du kommst so mit dem Ball und verschwitzt nach Hause.
Ey, ich schwöre, so. Es gibt so ein Snitch-Video von meiner kleinen Schwester. da hat sie so unsere Digitalkamera zum ersten Mal ausprobiert und hat sie so von der so von draußen in mein Zimmer reingefilmt und sagt so als Fünfjährige oder so, Marius soll eigentlich Hausaufgaben machen, aber er lässt sich das einfach nicht sagen. Man kann ihm nichts verbieten. Und da sieht man, wie ich so mit dem Ball so mit mir selber rumdribbel in meinem Zimmer.
Okay, gut. In diesem Alter, ja. Hast du davon geträumt, bei einem Fußballverein zu sein? Das stellt man sich ja dann vor und dann, wie man dieses Trikot überschreibt. Welches Trikot wäre es gewesen?
FC von Kaiserslautern.
Ey!
Nur die der Macht, FCK.
Die Macht von Betzeberg. Die roten Teufel. Der, ey, erster FC Kaiserslautern.
Die hatten echt auch mal ihre Zeit, ne?
Das war ja das nächste Coole bei euch, ne? So mhm, im Umkreis? Wahrscheinlich.
Jeder FCK-Fan. Also
echt? Okay, krass. Crazy.
Aber das, aber ist auch ein kultiger Verein, muss man sagen.
Einfach ein bisschen assi, ja.
Ja.
Also das
ey, aber bisschen, die Pelzer insgesamt. Wusstest du, dass Kurt Beck, kennst du den noch? Der war ja mal Landesvater, dann SPD-Vorsitzender. Der kam von der Gegend, die hieß der Kuhstrich.
Ehrlich? Mhm. Das ist bei uns wahrscheinlich.
In der Pfalz. In der
ey, Pfalz. Aber wirklich, tatsächlich liebe ich Rheinland-Pfalz, wirklich. Also so, wenn ich zurückfahre, meine Eltern besuche, ist so geil. Wir haben, den Wald da, den Riesenpfälzer Wald.
Die Toskana Deutschlands.
Wein und überhaupt kein Rassismus. Nein,
viele Kühe, leicht zu habende Kühe. Ja.
Wusstest du, dass die Toskana als die Pfalz Italiens?
Ja. Ja, klar, das wusste ich, weiß jeder Pfälze.
Ich glaube, bei mir wäre es so was Langweiliges wie Real Madrid oder so. Ich wirklich? Fand die als Kind, aber also als klein war das halt auch so, da so Zidane, Figo, Beckham und aber das war halt so
muss man ja auch sagen, Real Madrid, Dings. Also ganz ernsthaft, also erstens die Königlichen, ich glaube, das
macht aber Franco und bla, ich weiß, lass mich damit in Ruhe.
Nein, wollte ich jetzt gar nicht sagen, okay, sondern cool. Einfach so dieses weiße Trikot ist wahrscheinlich auch so, wow.
Wow, ist das sauber.
Ich war, also so immer zu Hause und so auf dem Fußballplatz gespielt, aber ich war tatsächlich nur so ein Jahr oder so im Verein.
Okay.
Und ich habe aber dann so früher voll viel mir so Bravo Sport gekauft immer. Und da stand irgendwann mal drin, Didier Drogba ist erst mit 16, hat er erst angefangen so im Verein zu spielen. Und ich war so, es ist noch nicht zu spät. Es ist noch nicht zu spät. Und so. Es hat, ja.
Kennst du die Geschichte, wo ich wirklich instant gefühlt habe, ich bin zu alt oder bin alt mittlerweile. Ich habe ganz lange hatte ich so, naja, wenn ich jetzt anfangen würde zu trainieren, Olympia wäre drin. In irgendwas könnte ich Olympia. Und irgendwann mal dachte ich mir, also als wenn ich jetzt anfangen würde, ach, richtig krass zu trainieren, das ist nicht mehr drin.
So. Das ist auch leider ein bisschen deprimierend, wenn man so merkt, so, ey, krass, diese ganzen Fußballmillionäre, die sind so 2001 geboren und so, das ist so weird. Einfach Kinder, Mann.
Ich finde es krass, wenn man die in echt sieht, dann sieht man erst, wie jung die sind.
Mhm, mhm.
Also kennst du die Geschichte, wo ich eine Adidas-Werbeveranstaltung moderiert habe und dann so drei junge Männer so rumgepöbelt haben und ich die von der Bühne aus angeschnauzt habe? Ach so, und das war
Manuel Neuer.
So, aber ey.
Ja, aber der sieht auch immer noch aus wie ein Kind.
Ich finde Fußball so langweilig, wirklich. True. Also Fußball ist für mich so langweilig. Also gar nicht so langweilig, aber ich habe auch Fußball gespielt. Ich war sogar Mannschaftskapitänin von nur Jungs-Team. Aber ich fand Spielen geil, aber zugucken fand ich immer so todeslangweilig. Mm. Und dann hat mich das auch immer aufgeregt, wie viel Geld die einfach verdienen. Dann dachte ich mir immer so.
Was ist deine Sportart? Was macht ihr da? Was magst du so angucken?
Ich mag keinen Sport angucken, weil dann mache ich den lieber selber. Doch, ey, ich habe letztens, als ich meine Eltern besucht habe, die haben einen Fernsehen. Ich habe ja in Berlin keinen Fernsehen.
Bitte nicht Biathlon.
Nee, okay. WWE. Und ich habe so eingeschaltet, da waren gerade so Frauenwrestling und alle hatten so ihre Kostüme an und war so mit so Stühlen und so. Ich dachte mir, ja, Mann, das ist geil.
Ich habe so einen sehr lustigen Ausschnitt gesehen aus einer WWE-Veranstaltung, wo einer so einen Strumpf über seinem Arm hatte und dann war das so eine Schlange, die ihn dann selber angegriffen hat. Und die anderen. Und auf jeder Seite des Rings stand irgendwie so ein Schlangenbeschwörer, also oder einer aus dem Team, des gegnerischen Team und hat diese Schlange, die sein Arm war, so quasi gegen ihn gesteuert.
Ey, das ist so der Content ist richtig high quality.
Das Geile ist, die Leute, die zugucken, die wollen das einfach also die interessiert nicht, ob das irgendwie, ne, ob du ihnen da gerade mit einer Hand, mit einem Strumpf über der Hand was vorfühlst. So, die finden so eine Rechtfertigung für sich, so, ja, der ist schizophren, seinen Arm richtet und das geht. Und ja, so, ja. Das geht einfach so. Die haben so krass Bock drauf.
Ja, es ist auch irgendwie ein geiles Phänomen, dass all diese heterosexuellen amerikanischen Männer da, also die sind ja voll die Locations, wenn da
komplett ist. Ja,
und die ganze Zeit,
fuck yeah!
Und ich denke, Alter, und die gucken die ganze Zeit diese Männer mit ihren Unterhöschen da an, weißt du, mit ihren Muskeln und so und feuern die ganze Zeit an. Ich denke, alles klar. So kann man es auch ausleben.
It's gonna be a white boy summer this year.
Ich meine, ey, Bodybuilding ist voll mit sowas, oder? Ich meine, das ja, ist doch also auch so. Also, ich meine, knapper kann der Tanga ja nicht ja. geschnitten sein.
Da hätte ich gerne mal so Backstage-Insights, wie die so. Weißt du, die gehen ja dann so alle raus und posen so nebeneinander, aber die machen sich ja alle in der gleichen Umkleide fertig, oder? Die müssen doch so...
Volle Konkurrenz. Ding.
Bruder, stabiler Rücken und so. Und, Bruder, deine Taille und so. Du hast dich gemacht mittlerweile. Deine Taille, man sieht und so. Keine Ahnung, stell ich mir cool vor. Ja. Na gut, Leute, ey, wollen wir morgens 1. Mai? Wir müssen doch alle ausschlafen,
1.
oder?
1. Mai, ich habe Studio-Session. Aber ja, 1. Mai. Ja, wir sehen uns wieder, wenn ihr mich für meine Album-Promo-Phase einladet.
Wie viel Prozent bist du? Was würdest
du
sagen?
Ich bin so bei 70 wirklich. Ja.
Schrecklich.
Ist richtig schlimm und ich habe auch richtig eine Schreibblockade.
70% jetzt. Ist die gefährlichste Marke.
Das ist so schlimm. Ich habe richtig Krise, Schreibblockade seit einer Woche und so. Aber werde ich fertig. Also diesen Monat nehme ich alles fertig auf.
Jetzt muss man es wirklich nur noch abarbeiten.
Ja, jetzt muss man es noch machen. Also ja. Es fehlen noch so 4, 5 Tracks.
Gut.
Und dann komme ich wieder.
Weißt du, ab 8 Tracks kann man das Album nennen.
Ja. Sag mir.
Nein, das ist fertig, wenn es fertig ist. Du machst das schon, ja.
Wir glauben an dich. Wir freuen uns, wenn du wieder da bist. Auf jeden Fall. Wunderschön.
Ansonsten bis nächste Woche, oder?
Schuss.
Das ist die wundersame Rap-Woche mit Maulinger und Steiger.